Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Gil.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Willkommen.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die du schon in der letzten Folge so halbwegs angekündigt hattest.
Genau, Cliffhanger nennt man sowas.
Du wolltest mich nicht zu Ende erzählen lassen bei meinem angefangenen Impfthema.
Weil ich dachte, da kommt doch noch eine ganze Folge zu.
Denn da kommt ja noch eine ganze Folge zum Thema Impfen. Jetzt hinterhergeschossen.
Genau.
Da können wir jetzt alles loswerden, was wir dazu gerne mal sagen wollten.
Ja, also wie ihr hört, unser Thema ist heute Impfen, weil das doch ein wichtiges Thema zur Zeit ist, vor allem wenn die kalte Jahreszeit wieder anfängt.
Da wird auf jeden Fall wieder mehr drüber gesprochen, zumindest genau. In den Medien. Also bei uns ist das ein all year round, würde ich sagen.
Finde ich auch. Vor allem dann auch mit Reiseimpfung und sowas.
Ja, wie würdest du es einschätzen? Hast du in der Praxis mehr Leute, die sagen, ja, das macht total Sinn und mache ich gerne? Oder hast du eher so das im Sprechzimmer Aufklärungsgespräch und du musst viele Sorgen erstmal aufklären?
Es kommt bei mir ein bisschen auf die Impfung selbst drauf an. Also es gibt welche, zum Beispiel die Zeckenimpfung, die ist sehr beliebt, weil wir auch in der Nähe von einem Risikogebiet wohnen, Solingen, was viele nicht wissen. Das ist auch ein Risikogebiet, dementsprechend ist die Zeckenimpfung bei uns eine sehr, sehr, sehr beliebte Impfung.
Und da können wir kurz mit einem allgemeinen Irrglauben aufräumen. Sie schützt nicht vor Borreliose.
Genau, schützt nicht vor Borreliose.
Sondern vor FSME.
Genau, der frühsommerlichen Gehirnhautentzündung. Und dementsprechend kommen viele auch mit der Bitte um die Zeckenimpfung. Und im Winter haben wir auch viele für die Grippeimpfung und die Pneumokokkenimpfung auch. Wo zurückhaltend ist, und das sehe ich wirklich durch alle Generationen durchgehend, ist die Corona-Impfung. Da ist irgendwie immer noch sehr viel Skepsis.
Ja, da ist so eine gewisse Müdigkeit jetzt auch entstanden, ne, durch die letzten Jahre, wo dann erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Und jetzt hat sich ja die Covid-Impfung letztendlich als Saisonimpfung etabliert, ähnlich wie beim Grippevirus auch.
Trotzdem wird die bei uns relativ wenig nachgefragt, auch von den älteren Menschen.
Und ganz anders, bei uns wird sie wirklich sehr aktiv, gerade auch und gerne und auch tatsächlich von den Menschen, die in der Risiko Gruppe sind, wird die auch gerne angenommen.
Weil ich muss jetzt dazu sagen, dass ich die letzten zwei Wochen nicht in der Praxis war. Vielleicht hat sich das doch geändert.
Hat sich jetzt manifest geändert.
Genau.
Also wir hatten sogar tatsächlich jetzt keinen Covid-Impfstoff mehr gehabt, kurzfristig.
Oh.
Und das war ein bisschen blöd. Das kann man immer so schlecht vorhersehen, ne?
Ist so schwierig, ja. Wir machen immer Termine für die Covid-Impfung, weil es gibt ja nur die 6er Dosis. Also es gibt dann so Vials, wo dann für 6 Personen was drin ist. Man muss die selbst aufziehen. Und dementsprechend gucken wir immer erst, wie viel Nachfrage ist dann und machen wir die Termine und daraufhin bestellen wir dann.
Ja, das machen wir anders. Wir machen es tatsächlich ganz frei, ohne Termin, weil wir sagen, Impfen darf auch sehr niederschwellig verfügbar sein für Menschen als Schutzleistung.
Okay, spannend. Das hatten wir uns bisher noch nicht getraut.
So, was ist denn eigentlich das Impfen? Wie verstehst du Impfen? Was ist das für eine Art von Medizin?
Das ist für mich eine Präventionsmedizin. Also es ist jetzt keine Behandlung in dem Sinne, sondern eigentlich das Ziel, dass wir vorbeugen möchten, dass bestimmte Menschen oder generell die Menschen an bestimmten Krankheiten erkranken. Ein typisches Beispiel sind die Masern, die ja früher für viel Todesfälle in Kindheitstagen schon gesorgt hat, oder Polio, wo viel behinderte Kinder übrig geblieben sind durch die Erkrankung. Und durch die Impfung von Masern, Mumps, Röteln oder Polio-Impfung konnte das reduziert werden und auch teilweise in bestimmten Ländern sogar ausradiert werden.
Genau. Ist aber jetzt bei uns nicht so, ne?
Wieder. Nee, bei uns nicht.
Genau, also es gibt einmal durch das Impfen natürlich einen Individualschutz der Person, die einen wesentlich leichteren Verlauf der Erkrankung erlebt oder teilweise gar nicht mitkriegt, dass sie diese Erkrankung vielleicht durchmacht. Und zum anderen schützt man auch durch das Impfen andere Menschen.
Das ist ja die bekannte Herdenimmunität.
Genau, ne? Die sogenannte Herdenimmunität, das war ja eigentlich das Ziel in der Corona-Pandemie, dass man eine Herdenimmunität erreicht und überall die Infekte leichter verlaufen. Die Ständige Impfkommission der deutschen Ärzte, die sogenannte STIKO, die empfiehlt die Schutzimpfungen. Und die Krankenkassen erstatten dann die Impfstoffe, wenn die Impfempfehlung der STIKO erfolgt ist.
Beziehungsweise wenn, also die STIKO gibt eine Empfehlung raus und dann müssen die Gesundheitsbehörden der Bundesländer das zustimmen und dann kann die Krankenkasse selbst noch entscheiden, ob sie es übernehmen wollen oder nicht, aber meistens machen sie es.
Also häufig kommt erst die STIKO-Empfehlung, bevor dann irgendwann die Kostenübernahme durch die Krankenkasse kommt. Das ist jetzt gerade aktuell bei der RSV-Schutzimpfung, die ist ja ab 65, kann die erstattet werden von den Krankenkassen bei gewissen Indikationen. Und da wird immer noch, auch unter 65-Jährigen wird das angefragt und da wird es halt einfach von den gesetzlichen Kassen aktuell nicht übernommen. Das war eine gewisse Weile auch so, als die Gürtelrose-Impfung neu zugelassen worden ist. Da wurde die ja auch schon empfohlen, aber es wurde noch nicht von den Kassen übernommen. Das hat bei vielen Ärzten zu Regressen geführt.
Genau. Die Gürtelrose ist eigentlich ganz interessant, weil in den Niederlanden wird das nicht empfohlen und nicht, nicht vergütet.
Okay.
Die sind so, weil es ist ja eine sehr umstrittene Impfung, weil die ja relativ viel Nebenwirkung hat und keinen hundertprozentigen Schutz vor Gürtelrose gibt. Also man kann immer noch die Gürtelrose bekommen, obwohl man geimpft wurde. Aber oft ist dann vor allem dieser Schmerz nicht so vorhanden. Und da haben ja viele Angst vor, weil dieser Schmerz auch bleiben kann. Und es gibt auch junge Menschen, die Gürtelrose hatten und der Schmerz geblieben ist. Ich habe da ein paar in der Praxis. Und aber in den Niederlanden sind die auf ihre Evidence-Based Medicine letztendlich zur Konklusion gekommen, dass es keinen Grund gibt, das zu empfehlen.
Ja,
also
spannend.
Die sind zu einer anderen Konklusion gekommen als in Deutschland.
Okay. Ich habe das jetzt letztens nochmal so auch gelernt, dass gerade die Gürtelrose-Impfung eine der effektivsten Impfungen ist, die wir haben.
Aber so sieht man, dass die Impfempfehlungen nicht pro Land gleich sind und das Verrückte ist, was ich gar nicht wusste, bevor ich diese Folge vorbereitet habe, ist, dass die auch in den Bundesländern teilweise variieren können.
Es gibt ja auch zum Beispiel die Sächsische Impfkommission, die nochmal andere Impfempfehlungen rausgibt als die STIKO.
Genau. Und Bayern auch. Die Freistaaten, die haben wieder was Besonderes.
Die haben ihre eigenen Regeln. Dann kommen wir doch mal zum Thema der Impfmüdigkeit oder Impfskepsis. Wie gehst du damit um, wenn da jemand vor dir sitzt und sagt, nö, also Grippeimpfung brauche ich nicht, bin zwar 65 oder 75, aber ich hatte auch noch nie eine Grippe und deswegen, warum?
Ja, ich finde es schwierig. Ich frage meistens, woher das kommt. Wenn die sagen, ja, ich hatte noch nie die Grippe, dann freue ich mich für die, dass sie die noch nie hatten. Aber je älter man wird, desto schwächer wird das Immunsystem. Und dem mehr Hilfe braucht das Immunsystem eigentlich und versucht denen das zu erklären, dass es halt wirklich den Verlauf zwar nicht stoppt, also nicht, ist teilweise verhindert, aber es muss nicht komplett verhindern, dass man krank wird, aber dass der Verlauf dadurch wirklich besser sein kann und dass man dadurch vielleicht nicht ins Krankenhaus kommen muss, vor allem wenn man zum Beispiel COPDler ist und also eine Lungenerkrankung hat oder Asthmatiker ist. Wenn die dann alt plus Asthmatiker sind, dann ist das einfach eine starke Empfehlung, einfach um vorzubeugen, dass irgendwie was Schlimmeres passiert. Und das versuche ich denen dann zu erklären. Und ich versuche auch die Angst vor bestimmten Impfstoffen, wie den genbasierten Impfstoff zu nehmen, weil das ist da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Aber ich versuche dann einfach das Gespräch anzugehen. Und letztendlich versuche ich niemanden zu überreden, weil aus meiner Erfahrung ist das, wenn man überredet, dann kommen die Nebenwirkungen, dann geht's schief. Aber ich sage auch häufig, überlegen Sie sich nochmal und wenn Sie es wollen, dann kommen Sie wieder, dann machen wir einen Termin, dann impfen wir Sie.
Also Impfen ist halt was total Sinnvolles und ich finde es auch echt wichtig, dass man Menschen mit ernst nimmt, dass man versucht, es aufzuklären und am Ende, wir sind ja nicht dafür verantwortlich, was der einzelne Mensch macht.
Nee.
Ich finde es aber immer wichtig, und das sage ich den Patienten auch, dass sie gut aufgeklärt sind und dass sie wissen, worauf sie sich einlassen oder worauf auch eben nicht.
Ja, dass sie eine fundierte Meinung haben können und dann auch selbst eine Entscheidung treffen können.
Und wenn dann jemand sagt, ja, ich hatte noch nie eine Grippe und deswegen, was soll ich mit der Grippeimpfung? Wie du schon sagst, das ist wunderschön und da freut man sich, aber es ändert sich halt im Laufe des Lebens. Und dann hat man halt mal in dem einen Jahr die Grippe und die echte Grippe und dann ärgert man sich, dass man sich nicht hat impfen lassen. Bei vielen führt es dann dazu, dass sie dann in den Folgejahren zum Impfen kommen. Aber ich sage immer, das muss ja nicht passieren.
Aber das ist häufig auch, das hat jetzt auch mal gelesen, das hat auch was mit einer erlebten Bedrohung zu tun. Also am Anfang, als die Corona-Pandemie noch extrem vorhanden war, wo wir wirklich nicht in die Geschäfte gehen konnten, wo wir zu Hause sein mussten, uns Kleingruppen treffen durften, da gab es eine erlebte Bedrohung. Man hatte wirklich Einschnitte ins Leben, man konnte bestimmte Sachen nicht machen und da war die Impfbereitschaft auch vorhanden. Als das jetzt, wo es nicht mehr so eine erlebte Bedrohung ist und Polio ist keine erlebte Bedrohung mehr, Masern ist kaum noch eine belebte Bedrohung. Also ganz viele Krankheiten, wofür immer noch geimpft werden, das sind keine erlebte Bedrohung mehr, weil es die Impfung gibt inzwischen. Und da nimmt dann also auch die Impfbereitschaft einfach ab, weil man ja nicht mehr diesen Gefahrenfaktor vor sich hat. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt.
Ja, das, was ja viele auch noch machen, auch die Menschen, die sich sonst nicht so gerne impfen lassen, ist die Tetanusimpfung, weil da doch relativ gut bekannt ist, dass eben eine Tetanusinfektion immer tödlich ist. Und da ist es dann ja auch schlau, diese Impfung ab und an einmal aufzufrischen.
Alle 10 Jahre mindestens.
Also man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass in der Bevölkerung schon eine, sagen wir mal, eine breite Impfakzeptanz herrscht, weil viele Menschen den Nutzen sehen. Es gibt aber eben auch Menschen, die für sich individuell entscheiden, sie wollen das nicht. Die sollte man halt gut informieren. Und auch die sehen aber bei teilweise ja lebensbedrohlichen Erkrankungen dann doch manchmal den Nutzen einer präventiven Impfung. Na, was gibt's denn überhaupt für unterschiedliche Impfstoffe?
Also es gibt einmal den Lebendimpfstoff. Das ist eigentlich, dass ein abgeschwächter Krankheitserreger einer Person zugefügt wird mit einer Spritze. zum Beispiel die Masernimpfung.
Der Gelbfieberimpfstoff ist auch noch ein Lebendimpfstoff.
Genau, deshalb dürfen Schwangere das auch nicht haben. Ja.
Genau, zum Beispiel, ne, da gibt es noch andere Kontraindikationen für die Lebendimpfungen. Die meisten Impfstoffe, die sich so in unseren Kühlschränken verstecken, sind allerdings Totimpfstoffe.
Ja, das sind inaktive Erreger oder Bestandteile von den Krankheitserregern.
Worüber regen sich die Leute beim Impfen am meisten auf?
Die Impfreaktion.
Fieber, dicker Arm, Aua, es tut weh, ich konnte
Müdigkeit.
3 Tage meinen Arm nicht heben, es hat so ganz schlimm wehgetan.
Genau.
Ist aber eher selten. Also wir sind ja jetzt gerade mitten in der Grippe- und Covid-Impfzeit und wir hatten super, super wenig Leute, die gesagt haben, dass sie den Impfstoff nicht gut vertragen haben, in Anführungszeichen. Ich sage dann immer, naja, dann hat er halt gewirkt. Ne, wenn man was merkt, dann war auch was drin. Eine alte Chefin hat immer gesagt, wir spritzen ja auch kein Wasser hier.
Besser ist.
Und also das ist so das, was im Hauptteil auftritt, dass man eben ein bisschen schlapp ist.
Genau.
Es wird ja auch immer dann noch dazu gesagt, ja, machen Sie heute keinen Sport und. Ich sage immer, laufen Sie heute keinen Marathon, aber ansonsten das, was Sie immer so machen, was jetzt leichte Bewegung ist, das darf man auch trotzdem machen.
Ja, ich würde jetzt nicht in den Garten gehen und 12 Stunden lang gärtnern, das würde ich jetzt nicht machen.
Ich vielleicht schon.
Ich habe mal den Fehler gemacht, ich bin mal 12 Kilometer laufen gegangen danach war ich 2 Tage krank.
Oh.
Da war ich nicht so intelligent.
Das ist ja das Nächste, was viele dann vom Impfen abhält, gerade bei der Grippeimpfung, dass sie dann sagen, ja, ich habe das mal gemacht und dann war ich dann aber 2 Wochen so krank, dass ich das Bett nicht verlassen konnte. Häufig ist es dann einfach so, dass die schon mit einem anderen Infekt schwanger waren, wie man so schön sagt, und der eben ausgebrochen ist, dann kurz nach der Grippeimpfung und dass die Grippeimpfung damit gar nichts zu tun hatte. Natürlich
einfach, dass der Körper überfordert war.
Genau, man kann trotzdem auch mal so leichte Erkältungssymptome und vielleicht eben das gerade schon angesprochene Fieber haben, aber dass man da wirklich 2 Wochen schwerst krank im Bett liegt, das ist eigentlich heutzutage nicht mehr so. Damit können wir, glaube ich, jetzt auch noch zur nächsten Frage übergehen. Das haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Wir praktizieren es so, dass wir uns generell alle Impfungen auch ohne Termin möglich sind, dass die Leute einfach reinkommen können. Und ihr macht das bei gewissen Impfungen mit Termin und bei manchen nicht?
Genau, wir machen Grippeimpfung, RS-Impfung und Pneumokokkenimpfung machen wir ohne Termin. Da können die einfach so reinkommen. Und Covid machen wir auf Termin, weil es halt immer diese Sechser-Kombination gibt. Dann versuchen wir Termine in Sechser-Gruppen oder Zwölfer-Gruppen. Also immer, dass immer sechs Gruppen vorhanden sind oder sechs Personen vorhanden sind. Und dann gibt es noch die Reiseimpfung, die gibt es auch nur mit Termin.
Ja, also, genau. Da schließt sich ja auch immer vorher noch die Reiseimpfberatung.
Genau.
Quasi davor, die ja auch eigentlich von den Patienten erstmal aktiv angefragt werden muss, beziehungsweise bei uns kann man die auch über unser Online-Buchungssystem direkt buchen als in der Sprechstunde. Da werden die Patienten auch gleich darüber informiert, dass das keine Kassenleistung ist, dass es aber häufig von den Krankenkassen auch übernommen wird. Und da kann ich ja nochmal sagen, erlebt ihr vielleicht auch so, Reiseimpfungen ist wiederum was, was die Leute gerne möchten.
Mhm. Obwohl die dann manchmal geschockt sind, dass dann das die Beratung Geld kostet.
Ja, aber es ist halt so, ne? Wird von der Krankenkasse ja auch zum Teil dann oder auch sogar teilweise vollständig zurückerstattet. Bei den Impfungen selber gibt's ja dann nochmal so ganz viele super tolle Ausnahmeregelungen. Manche Krankenkassen haben sogenannte Satzungsimpfungen, dass du die Impfungen dann auf Kassenrezept verordnen kannst und dann gibt's auch Ziffern, die du dafür abrechnen kannst. Manche Kassen haben es nicht. Dann musst du die Impfungen privat rezeptieren und eine Privatrechnung fürs Impfen machen. Das ist ein Riesenbohai und hin und her.
Super unübersichtlich.
Und es kostet auch dann immer ein bisschen Zeit. Ich finde das schön, dass viele Menschen sich vor der Reise informieren und auch das Thema Impfungen ansprechen. Ich finde die Reiseimpfberatung aber nicht nur fürs Impfen wichtig, sondern eigentlich ja viel wichtiger auch für so Hinweise zur Reise. Ne? Was sind denn andere Bedrohungen als Erkrankungen, vor denen man impfen könnte?
Was mir bei Reiseimpfung noch total wichtig ist, am besten dreiviertel Jahr vorher Kontakt aufnehmen.
Ja, rechtzeitig. Und
also nicht 3 Wochen vorher, das geht nicht, das klappt nicht.
Auch, dass man weiß, dass zu Reiseimpfungen zum Beispiel auch eine Influenza- und eine Covid-Impfung dazugehört, weil das mit die häufigsten Erkrankungen sind, die Patienten von Reisen zurückbringen. Und dafür müssen die nicht nach Südafrika reisen, das reicht, wenn die nach Mallorca fliegen und
da
im Hotel
ganz
sitzen
viele krank wieder.
Und schön da hustet einer rum und schwuppdiwupp haben die dann erstmal nach dem Urlaub einmal eine Influenza.
Ja, kommt häufiger vor.
Oder Kreuzfahrtschiff ist auch so eine
ganz beliebte,
schwierige Risikosituation.
Genau, ganz schwierig. Aber jetzt nochmal zu deinem Thema, Impfen in der Apotheke.
Ja, ich glaube, ich habe fast schon alles dazu gesagt. Ich war etwas verwundert über die kurze Dauer der Fortbildung, die Apotheker dafür ablegen müssen. Aber da ich nicht weiß, was diese Fortbildung beinhaltet, kann ich es natürlich nicht beurteilen. Formell ist es schon aus meiner Sicht so, dass auch die Impfleistungen eigentlich eher in den Hausarztpraxen bleiben sollten, weil wir kennen unsere Patienten besser als der Apotheker.
Ja, wir wissen mehr Kontraindikation eventuell oder mehr Wechselwirkung mit anderen Sachen.
Ja, und wir wissen, was ist das für ein Mensch? Was hat der denn? Was hat der vielleicht schon mal gehabt? Hatte der vielleicht schon schwere Infektionen in der Vorgeschichte? Da müssen Apotheker ja sehr viel Zeit aufwenden, um das alles abzufragen.
Total. Und gleichzeitig auch, wenn einer dann so leicht erkältet ist, macht man's nicht. Dann hört man ja häufig nochmal ab. Man klärt nochmal auf, was die Risiken sind, wenn einer so leicht erkältet ist, ob man es machen sollte oder ob man es abwarten sollte.
Genau, da sehe ich so ein bisschen als Gefahr, dass dann die Apotheken die Patienten dann zum Hausarzt schicken und sagen, naja, jetzt können wir aber auch nicht so richtig, dann gehen sie mal zum Hausarzt, was dann wieder natürlich zusätzliche Kontakte generiert. Und halt, was ich auch schon angesprochen hatte, ist, das Impfen ist eine der Leistungen, für die bekommen wir Geld. Für jede Impfung werden wir vergütet.
Ja.
Und für die Kontakte mit der Frage, ach, der Apotheker hat mich jetzt gegen Grippe geimpft und jetzt habe ich aber seit 2 Tagen einen dicken Arm. Dafür kriegen wir unter Umständen nichts.
Weil er vielleicht schon mal da war. Und dann haben wir Arbeit, die wir nicht bezahlt bekommen. Und die würden wir machen wir immer noch, machen wir auch trotzdem. Aber wenn man dann vorher das Geld zumindest für die Impfung bekommen hat, dann weiß man zumindest, weshalb man es tut. Ne?
Ja, ich glaube, es ist für Hausarztpraxen mit auch ein echt wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. Und wenn das wegfällt, ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt so ganz einfach.
Vor allem, wenn man jetzt an die Vorhaltepauschale denkt, dass wenn ab nächstem Jahr ist dann die neue Vorhaltepauschale, das heißt, in Quartal 1 bis 3 muss man 7% der Patienten impfen, theoretisch. Und das heißt natürlich nicht, dass wir Patienten deshalb zwingen, sich impfen zu lassen.
Anders wie es auf Instagram manchmal suggeriert wird.
Genau, aber wir müssen halt auch eine bestimmte Prozentzahl der Impfung durchführen, damit wir unsere Vorhaltepauschale bekommen und zumindest einen Punkt von der Vorhaltepauschale hinbekommen. Und das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor für uns, wenn die plötzlich abgestuft wird.
Ja, also da sind noch einige offene Fragen.
Ja, aber grundsätzlich finde ich ganz gut, dass die Politik versucht, die Impfung niedrigschwelliger zu machen, damit die Herdenimmunität besser wird.
Absolut. Also, warum impfen wir? Wir wollen Menschen vor schweren oder sogar tödlichen Erkrankungen schützen, eine Herdenimmunität erzeugen, auch um Menschen, die sich selber nicht impfen können, zu schützen, um im besten Fall eine Krankheit auch komplett auszurotten. Die von der STIKO oder der SIKO und wie die Bayerische Impfkommission kurz heißt, weiß ich gerade nicht.
Weiß ich nicht.
Diese
STIKO?
Die empfohlenen Impfungen werden meistens von den Kassen übernommen. Aber auch da muss man meistens nochmal nachgucken. Und Impfen sollte im besten Fall sehr niedrigschwellig möglich sein, um Menschen schnell zu schützen und schnell zugänglich zu machen, eine bessere Impfquote zu erreichen. Erzähl mir noch was, was war in deinen letzten 2 Wochen los?
Ja, also ich hatte einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, also im Plusbereich, dann kann man leider nicht so lesen.
Genau, ich konnte ihn nicht lesen.
Da fand ich, dass die Hausärzte endlich mal gut wegkamen.
Juhu.
Genau. Und mich hat das echt gefreut, den Artikel zu lesen. Es ging darum, wie findet man einen guten Hausarzt oder eine gute Hausärztin? Und dass ein Journalist beschrieb, dass er in seiner Stadt, wo er wohnt, versuchte, einen guten Hausarzt zu finden und wie er sich auf die Suche gemacht hat. Und worauf er geachtet hat, um herauszufinden, ob es jemand Gutes oder jemand Schlechtes ist. Und er hat dann auch die ganzen Foren durchgeguckt und es gibt ja Yameda und Google und keine Ahnung und überall die Rezensionen. Und er meinte, letztendlich ist er da auch nicht wirklich schlauer raus geworden. Und er hat dann letztendlich gesagt, beste Indikation ist letztendlich Mund-zu-Mund-Propaganda, um zu hören, welcher Hausarzt ist eigentlich gern gesehen in der Nachbarschaft? Auch Nachbarschaftsforen können da helfen.
Ja, da gibt's doch Dutzende Posts auf Social Media. Welchen Hausarzt kann man empfehlen in XY? Und darunter,
ja, genau,
musst du dann mal lesen. Dann kommt dann immer hier, der ist nix. Oder geh mal dahin.
Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen, wo ich drunter stehe. Nee. Und
das grenzt ja manchmal schon an Rufschädigung.
Ja, aber das, er meinte dann auch, und das, weil ich, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, dass wenn da negative Kommentare waren, dass es dann auch interessant war, wie haben die Hausärzte darauf reagiert? Waren die emotional, waren die sachlich? Wie haben die darauf reagiert oder haben die es einfach ignoriert? Und dass das für ihn auch auf jeden Fall ein Hinweis war, auch zwischen den Zeilen zu lesen, bei den negativen Kommentaren, dass es auch auf jeden Fall Hinweise geben kann, wie ein Arzt ist. Und auch, dass man auf die Websites guckt und dass man auch einfach mal ein Kennenlerngespräch einplant. Und das fand ich ganz gut, weil ich bin Fan von Kennenlerngespräche.
Ja, ich auch. Ich denke mir auch mal einfach mal ausprobieren und mal hingehen, sich einen Termin machen.
Genau, und auch vielleicht mit einer kleinen Beschwerde kommen, einfach um zu gucken, wie reagiert der Arzt, hört er zu, nimmt er sich Zeit, was fragt er alles aus. Und das fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Tipp. Und auch einfach vielleicht 2-3 Mal irgendwo hingehen und fragen und gucken, wie reagiert er, geht er auf Fragen ein und Ängste.
Und damit wurde dann natürlich gemeint, dass man quasi, wenn man sich für die Praxis entscheidet, auch die nächsten Termine nochmal nutzt, falls man denn hingehen muss, dass man nicht einfach nur,
genau,
so hingeht, um mal zu gucken, was passiert.
Genau.
Und ja, das Schöne, was ich fand in dem Artikel, ist, dass meiste setzt ihr, glaube ich, in eurer Praxis um. Und ich glaube, wir setzen auch viel davon um. Also wir versuchen das gerade auch mit so Erstgesprächen für Neupatienten, versuchen das auch manchmal ein bisschen zu regulieren, ne? Wenn wir sehen, ein Arzt hat gerade super eine hohe Auslastung, dass wir dann für eine gewisse Zeit auch erstmal da keine neuen Gespräche mehr machen und das dann nach einer Weile wieder öffnen. Na, damit natürlich jetzt mal nicht einfach immer nur neue Patienten aufnimmt, sondern dass die Bestandspatienten auch weiter gut versorgt sind.
Genau, ja. Was ich dann interessant fand, das ist endlich mal was Positives über Hausarztprogramm, weil ich bin ja eigentlich ein sehr großer Fan vom Hausarztprogramm, weil es einfach Studien gibt, dass die Patienten besser versorgt sind, wenn die in diesem Hausarztprogramm mitmachen. Und er hat das auch als Punkt angegeben, als positiven Punkt von Hausarztpraxen, wenn die das anbieten, weil das doch auch eine Stärkung der Hausärzte und eine Stärkung der hausärztlichen Patientenbindung nach vorne bringt. Und das da habe ich mich sehr gefreut, dass das auch mal positiv in den Nachrichten gekommen ist. Ja, und was ich ganz süß fand, er hat meinte, man sollte vielleicht auch einfach fragen, während sie mein neuer Hausarzt.
Ja, das klingt nett.
Genau, und je länger man beim Hausarzt bleibt, desto besser wird die Beziehung, weil man der Hausarzt einfach viel mehr Informationen hat und dadurch auch besser helfen kann. Also ich fand das eine sehr, sehr schönen Artikel und mit einer schönen Take-Home-Message. Und was auch interessant war, scheinbar gibt es das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin und die haben eine Checkliste gemacht für Patienten. Den Link können wir auch verlinken.
Okay, dann weiß ich, was die Leute in der Hand haben, wenn die demnächst in den Ersttermin kommen und dann so ein Klemmbrett mit so einem Blatt dabei haben und dann so abhaken immer zwischendurch.
Genau, aber das fand ich auch ganz schön. Ja.
Schön. Dann genau. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die genau. Lautet heute, Neues aus der Hausarztpraxis. Das sollte man beim Hausarzt machen.
Okay, erzähl.
Denn es ist wieder Check-up-Zeit.
Juhu. Habt ihr mal Check-up-Zeit?
Ich finde, es ist gerade wieder so Check-up-Zeit. Es gibt so zwei Jahreszeiten, wo Leute gerne Check-ups machen. Also im Frühjahr und im Winter. So, wenn es Richtung Weihnachtszeit geht, dann machen die gerne nochmal ihren Check-up. Und ja, ich finde es einfach nochmal wichtig, das anzusprechen, dass man das nutzt, dass die Krankenkassen eben auch die Möglichkeiten geben zum Check-up in der normalen Regelversorgung alle 3 Jahre, in der hausarztzentrierten Versorgung alle 2 Jahre. Die Meinungen, was denn so in so einem Check-up drin ist, sind sehr divers.
Sehr, sehr, sehr divers.
Ich kann es ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es ist in der Regel eine körperliche Untersuchung, ein Arztgespräch und eine Blutanalyse mit
Cholesterin.
Zucker- und Cholesterinbestimmung und ein Urintest.
Ja. Und ab 35 kann man auch noch ein Hautkrebs-Screening alle 2 Jahre bei manchen Hausärzten machen.
Genau. Für Männer ab 45 gibt es noch die Männerkrebsvorsorge, die wir als Hausärzte auch mitmachen können. Haben wir alles in unserer Check-up-Folge schon mal erzählt.
Genau, sonst einfach mal da reinhören.
Und das heißt, denkt alle mal dran, ob ihr schon euren Check-up gemacht habt in den letzten Jahren.
Genau.
Und meldet euch, wenn nicht.
Dann kriegen Sie einen Termin.
Dann gibt's einen Termin im nächsten Jahr.
Genau, schon vergeben alles. Und dann ist wieder die schlechte Bereichbarkeit der Hausärzte.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, wie kann man uns erreichen, wenn man uns irgendetwas zukommen lassen möchte? Erzähl mal.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com und da schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, alles mit Unterstrich.
Und natürlich abonniert diesen Podcast.
Auf jeden Fall.
Klingeling. Wie war das mit diesem Glöckchen? Nee, das ist immer bei YouTube, ne?
Ich glaube schon, weil ich glaube, bei Spotify ist es nur abonnieren.
Ich habe keine Ahnung. Abonniert den Podcast. Gebt ihm gerne auch ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.